Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Also, um es mal gleich zu sagen, es wird keine einfache Folge heute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn es wird auch eine Folge, die, du auf jeden Fall schon mal erlebt hast. Also nicht die Folge, sondern das, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich genauso. Ich habe vorhin in der Vorbereitung mal ganz kurz nachgedacht, wie viele Trauerszenen ich denn eigentlich so noch vor Augen habe. Von Hunden, nicht von Menschen. Genau, also dementsprechend stellt euch darauf ein, packt euch schon mal die Tempotaschentücher an die Seite und guten Morgen Sarah erstmal.
Guten Morgen Mike, wie geht's dir?
Ich trauere so ein bisschen, ich komme mit meiner Zeit nicht mehr so richtig klar, wie du heute Morgen gemerkt hast, weil wir deutlich mal zum Podcast verabredet waren, als ich noch auf dem Radar hatte. Kennst du so Tage, wo einfach alles zu viel ist oder Wochen? Und genau in diesen Wochen bin ich gerade und das ist jetzt der Abschluss.
Absolutes Verständnis, Standardsituation, also alles gut.
Ja, das ist es bei mir nicht tatsächlich. Ich habe das ganz gut hingekriegt, aber die letzten zwei Wochen waren einfach viel zu viel. Und jetzt freue ich mich auf, heute ist eigentlich der Tag, wo es dann wieder abebbt.
Und passend dazu kommen jetzt Hundethemen, das ist doch genau richtig.
Das ist richtig. Richtig gut. Und wenn wir schon bei Hundethemen sind, wie war dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war folgender. Ich bin am Wochenende mit meiner Freundin 4 Tage in Italien gewesen und alleine. Also nur ich und ein anderer erwachsener Mensch. Ja, genau. Oh. Ich kann dir sagen, das sind ja mal Erlebnisse, wenn man so viele Jahre nicht alleine war.
Ja, total.
Ja, verrückt. Auf jeden Fall, ich kam nach Hause und so diese Begrüßung, boah, die sind so eskaliert, die Hunde. Und ja, das war dann natürlich auch mein Hundemoment der Woche, als sich die 3 Nassnasen sich über mich ergossen haben, könnte man sagen. Mhm. Also ich habe die gar nicht mehr losbekommen. Die saßen auf mir, in mir, um mich. Alles, Eskalation, die Boogie schreit dann immer so, die schreit dann vor, also das ist dann bei ihr einfach, endet dann immer in so einem Schreien, ne? Sie macht dann so richtig so, wah, wah, sie ist wieder da, wah,
juhu,
wah. Ja, Mika und Ronja haben sich auch voll gefreut, Ronja grinst dann immer vor Aufregung, die zeigt dann vorne ihre Schneidezähne, das ist auch sehr süß. Das war einfach wunderschön, also klar, war toll, 4 Tage rauszukommen und weg zu sein, aber natürlich, es dauert 3 Stunden, bis man sie dann schon anfängt zu vermissen. Und wenn man dann durch die Tür kommt und die 3 dann wieder da auf einen stürmen und einen zerquetschen mit Liebe, dann ist das einfach perfekt. Und das ist einfach auch der absolute Hundemoment der Woche gewesen.
Das klingt sehr, sehr gut. Das klingt wirklich gut. Und Beate, war der Rest des Urlaubs auch ganz gut? Also so alleine zu sein?
Ich sag mal so, Apulien. Pizza, Mozzarella, Meer, Sonne, hübsche Dörfer, lustige Italiener. Ja, es war super. Es war absolut super. Das war so ein, als hätte ich 4 Tage lang ein ganz normales Leben.
Mal kurz, wie früher, wie damals.
Wie damals, bevor ich mir ganz viele Lebewesen zur Seite genommen habe.
Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Bei mir sind so kurze Urlaube auch drin, aber das hat dann eher ein bisschen auch was mit Arbeit zu tun und dann ist man so plötzlich auch ein bisschen lost. Warst du auch so ein bisschen lost?
Ja, also man fühlt sich irgendwie die erste Zeit total nackt. Man hat das Gefühl, man muss irgendwas regeln. Genau. Und wenn man dann nichts zum Regeln hat, ja, dann verzweifelt man so ein bisschen, ne? Man fühlt sich so nutzlos. Aber ich konnte das trotzdem sehr genießen und hatte ja meine beste Freundin als Ablenkung dabei. Von daher hat das wunderbar geklappt. Und das war ganz toll.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Und bei dir? Was war dein Hundemoment der Woche?
Oh, bei mir war es so, dass Kalle und ich haben ein Problem. Kalle ist der Mischlingshund einer Kollegin. Einer Mitarbeiterin, ein Straßenhund aus Rumänien. Und Kalle hat, ist eigentlich ängstlich und unsicher. Und Kalle, man hat noch nicht so richtig identifiziert, was es ist. Wahrscheinlich ist die Tatsache, dass wenn jemand nach Hund riecht, dann ist Kalle irritiert nachhaltig und weiß nicht so richtig. Also er riecht nach Hund, er ist aber kein Hund. Und wo sind die, wenn er kein Hund ist, gibt's andere Hunde in der Nähe. Also bin ich unsicher, ich bin irritiert, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und so haben Kalle und ich immer wieder ein Problem miteinander. Und das löst sich dann irgendwann auf, also so im Laufe des Tages, aber dann, also so am Anfang ist es schwierig zwischen uns.
Kommt er denn mit Artgenossen zurecht?
Er kommt mit Artgenossen grundsätzlich zurecht, aber er ist auch vorsichtig. Also er ist da ähnlich so wie bei mir, nur dass er bei mir auch mal so eher nach vorne geht und jetzt nicht richtig bösartig, aber er verbellt mich mal kurz. Jetzt gibt es eine weitere Mitarbeiterin, die Oscar hat, und das ist ein Labrador, und du kennst sie, Happy Dogs. Jetzt, es war eine ganz lustige Situation. Ich komme in die Agentur, schließe auf, und da waren Oscar und einmal Kalle. Und Oscar, hallo. Also Labrador, ne? Und Kalle steht im Hintergrund, guckt sich das so an, so völlig irritiert, so.
Nein, warum freut er sich?
Ja, was macht es? Und so, es freut sich. Und plötzlich so hüpfte Kalle so auf seinen viel zu kurzen Beinen, so, hey, hallo.
Stimmungsübertragung.
Und ich so, Kalle, na, hey, Kumpel. Und Kalle so, und er schmiss sich auf den Rücken. Und
wie cool.
Und ließ sich
Oscar hat's geregelt.
Oscar war eine coole Socke.
Oscar, ja. Danke.
Danke, Oscar, an dieser Stelle. Genau, Oscar war der Happy Dog, der alles auf den Kopf gestellt hat. Das war so lustig. Ich musste so lachen. Ich habe mich da auf den Boden gesetzt, habe mit den Hunden ein bisschen gekuschelt, und das war wirklich völlig, völlig geil. Wenn du so, vor allem wenn du so siehst, wie Kalle so wirklich so, warte mal.
Den finden wir doch eigentlich doof. Also doch nicht okay.
Warte mal.
Ist der also doch in Ordnung?
Ja, genau. Der ist doch gefährlich.
Der so undefinierbar riecht. Ja. Kann ja gar nicht sein.
Ja. Der riecht nicht wie ein Hund, der riecht wie vier Hunde.
Ja, aber wenn Oscar sagt, der ist okay, dann muss da was dran sein. Aber Oscar, der weiß Bescheid.
Ja, Oscar der wusste gar nicht Bescheid. Oscar war wie immer. Hi,
Oscar ist halt Oscar, so, aber ey, guck mal, was für eine coole Story das ist. Wie viel man da jetzt so rausnehmen kann aus dieser Geschichte, ne? Wie wahnsinnig hilfreich das ist, wenn du einen stabilen Partner hast. Natürlich kann er sich nur an Oscar orientieren, weil er Oscar kennt und er hält was auf Oscar. Und wenn Oscar sagt, das ist okay, dann ist das für den in Ordnung, dann lässt er sich drauf ein. Wäre das jetzt ein anderer Hund, der auch unsicher wäre, wäre das alles verstärkt worden, noch schlimmer, alles Hölle. Guck mal, wie cool das ist, ne? Also wie intensiv diese, oder wie vielfältig die Abläufe solcher Sachen sind, je nachdem, wer da neben dir steht.
Total. Und es ist so krass, oder? Wunderschön zu sehen, vor allen Dingen, wenn du einfach auch so diese Frische von Oscar, einfach so dieses, so das Leben gehört mir und es ist alles gut. So, also der strahlt es auch. Also es ist halt, deshalb mag ich auch Labradore so gerne, weil sie so oftmals zumindest so offen sind. Einfach so ohne Bedenken, hi, also ich kenne, also mir fällt es oft bei Labradoren auf, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so eine ganz subjektive Wahrnehmung, aber die da wackelt ja alles irgendwie bei denen, ne? Wenn die sich rollen, da geht ja der ganze Hund wackelt.
Das würde ich jetzt unterschreiben einfach. Also Labrador, wenn sich ein Labrador freut, dann kannst du dich auch einfach nicht wirklich gut nicht mit ihm freuen. Das ist halt sehr ansteckend. Labradore sind super. Ja, es wäre total albern, das jetzt zu pauschalisieren, weil ich habe auch schon super unsichere Labradore und ich habe auch Labradore gesehen, die auch Aggressionsschwierigkeiten hatten. Das kann man natürlich wieder nicht pauschalisieren, aber es ist schon auffällig, dass im Großen und Ganzen nahezu die meisten Labradore auf jeden Fall unfassbar gut drauf sind, super positiv eingestellt, sehr menschenfreundlich, kein Thema mit Artgenossen in aller Regel, ne? Natürlich haben auch die eine eine Zündschnur, die irgendwann endet. Man sollte sie auch nicht zu lange provozieren, aber so im Großen und Ganzen haben die schon eine gute Grundeinstellung, ne?
Ja, ja, total. Also bei den, also immer wenn ich einen Labrador sehe, dann habe ich irgendwie immer James Brown so im Ohr, so I feel good.
Und dann mit so diesem wackelt so der Hintern.
Wackelt der ganze Hintern.
Ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, die Labradore, die sind dumm froh. Weil die so pauschal froh sind, dass sie sogar in Situationen, denen es ungünstig ist, so froh zu sein, trotzdem froh sind. Und dann kriegen die oft auch aufs Maul. Und das stimmt schon so ein bisschen schon auch manchmal. Das trifft nicht immer zu, aber haben wir auch schon oft gesehen, dass so ein Labrador einfach es nicht wahrhaben kann, dass ein anderer keine Lust auf ihn hat und nicht gut drauf ist. Und dann wird er so teilweise so beharrlich lange nachfragen, ob man nicht doch vielleicht total freundlich sich am Hintern riechen kann oder so, bis er dann eins draufkriegt. Ja. Das kann schon auch mal passieren.
Ja, das geht mir bei Golden Retrievern oft so. Und die kriegen auch oft aufs Maul einfach. Also ich kenne auch eine Hündin Emma, die irgendwie so freundlich war, irgendwie, dass sie, das ist wirklich, die kugelte sich vor Freude durch den Wald, aber irgendwann schwappte das irgendwie ins Gegenteil, weil sie dann irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, durch ihre Wuseligkeit und so weiter immer ein paar Mal zurechtgewiesen wurde. Das hat ihr nicht so gut getan und da war sie sehr vorsichtig, einfach grundsätzlich. Das hat sie dann auch nicht mehr so richtig ablegen können, dass sie dann einfach eher so unterwürfig war. Also so die Freude war weg plötzlich. Das war ein wenig schade.
Ja, vielleicht hätte sie da also ein bisschen Unterstützung gebraucht, ne? Ja. Also das, weil ich finde, diese Einstellung grundsätzlich ist ja was total Gutes und Positives und was wir uns ja immer so wünschen, ne? Wir wollen ja alle irgendwie Hunde, die so nett und freundlich sind und bliblablub. Das Blöde ist, dass gerade wenn die so jung sind und so aufdringlich und Grenzen anderer sehr schwer nur akzeptieren können und dann auch noch rassebedingt das besonders mit Nachdruck versuchen, sich da irgendwie in Kontakt zu bringen mit anderen, sagen wir es so, da müssen die unterstützt werden von ihrem Halter, ne? Der dann sagt, nee, wir machen den Kontakt zu anderen anders, also ruhiger und weniger aufdringlich und nur, wenn der andere auch will. Und wir versuchen jetzt mal zu verstehen, wenn einer nicht will, weil natürlich früher oder später endet das dann vielleicht auch einfach böse. Und, naja, und ich habe aber auch schon viele Labbys erlebt, die dann auch wirklich hin und wieder echt Ärger hatten und das hat die trotzdem nicht davon abgehalten, so weiterzumachen. Dann könnte man sagen, gut für sie, schlecht für die anderen, die das immer wieder aushalten müssen, diese übermäßige Freude. Und die sind ja teilweise dann auch einfach sehr aufdringlich und sehr beharrlich. Das kann schon echt ätzend sein, ne? Und da wäre gut, der Halter würde sich einklinken und sagen, okay, das ist so ein bisschen, ich sag mal, wie bei Eltern und Kindern, egal wie deine Motivation ist, du musst dich schon irgendwie ein bisschen auf das Gegenüber einstellen.
Das stimmt.
Da muss man schon ein bisschen bei unterstützen und auch helfen. Und guck mal, ne? Kannst jetzt nicht wie so ein Blinder durchs Leben gehen und sagen, meine Gefühle sind ja alle total positiv und ich will ja nichts Böses. Also hier dieses, der will ja nur spielen oder der will ja nur Hallo sagen. Ja. Lass das mal. Und besser mal dem Hund beibringen, einen coolen Kontakt zu machen und auch ein Nein zu akzeptieren.
Absolut. Guck mal, wieder was mitgenommen.
Wie sind wir jetzt dazu gekommen eigentlich?
Wir sind von Oscar eigentlich, dem Happy Dog, rübergeschwappt zu Golden Retrievern und unsicheren Hunden und ja. So.
Das war jetzt ein Wahnsinnsausflug. Okay.
Nur ging. Also hatte eine gewisse Logik, weil auch Kalle ja unsicher ist insofern. Und er hatte einen guten Kumpel oder hat einen guten Kumpel mit Oscar. Ja. Aber.
Da ist das echt einfach voll gut.
Aber wir neigen auch so ein bisschen zu extrem, ne? Wir zwei, also so vom Happy Dog hin zum trauernden Hund. Das ist irgendwie jetzt ein krasser Sprung.
Ja, gut, ergibt sich durch die Hundemomente dann auch mal, ne? Ja, passt nicht so richtig. Aber ja, wir haben eine Nachricht bekommen, ne?
Wir haben eine Nachricht bekommen, ja, genau.
Ich lese mal vor.
Genau.
Hallo, habt ihr vielleicht schon einmal in einer Folge besprochen, wie man mit einem trauernden Hund umgeht. Seit dem Tod meiner Hündin ist mein anderer sehr sensibler Hund in großer Trauer. Ich gehe zwar nur davon aus, aber ich habe das Gefühl, er sucht sie. Am Futter hat er auch nicht mehr wirklich Interesse. Ich weiß, es braucht Zeit, nur würde ich ihn gerne bei dieser Trauer unterstützen. Es wird mir vielleicht auch selber helfen. Das hat Simone uns geschrieben. Boah. kriege ich direkt so einen Druck auf den Magen.
Ja, definitiv. Hattest du schon mal einen trauernden Hund?
Ja, habe ich aktuell.
Hast du aktuell?
Ja, also so auf ihre Art dann eben, ne? Aber also, wir waren vor kurzem bei meiner Schwester in Heidelberg. Ich weiß gar nicht, warum ich den Hund im Moment nicht erzählt habe. Aber ja, es passt ins Thema. Wir waren ja schon hunderte Male mit Boogie dort und Boogies beste Freundin war ja Troja. Mhm. Und es war zuletzt schon mal so, dass meine Schwester und ihre Familie zu uns nach Köln gekommen sind. Da war Boogie schon sehr, sehr irritiert. Und hat eine ganze Zeit gebraucht zu verstehen, dass die jetzt ohne Hund da sind. Mhm. Jetzt ist für Boogie natürlich völlig unklar, wo der Hund ist. Also für sie ist es jetzt nicht deutlich gewesen in dem Moment, dass der Hund gar nicht mehr da ist. Sie hat vielleicht einfach gedacht, okay, die ist nicht dabei. Also die hat sich, ich meine, die denken ja nicht so strategisch, wo haben sie die bloß gelassen, sondern es ist einfach mehr wahrscheinlich mehr so eine Moment-Emotion. Und jetzt sind wir aber nach Heidelberg gefahren, so, und da war sie natürlich noch nie ohne die Hündin. Das ist noch nie passiert, dass sie das Haus betreten hat und die Hündin da nicht war, die Troja. So, und wir sind aus dem Auto gestiegen und meine Schwester und ihre Familie haben uns vor der Tür quasi in Empfang genommen und dann ist Boogie völlig eskaliert. Die hat sofort erkannt, wo wir sind. Die hat sofort erkannt, wer da vor ihr steht und dann ist die wie eine Irre an denen vorbei gerast, ohne wirklich Hallo zu sagen und ist da ins Haus und hat angefangen zu suchen. Und ist in den Garten und hat gesucht und hat überall die Hündin gesucht. Und dann stand sie da schon so ein bisschen, war sie schon irritiert. Dann hat sie nachher natürlich auch meine Schwester und die Familie freudig begrüßt, aber man hat gemerkt, dass das für sie völlig irritierend war und verunsichernd war auch, wo jetzt Troja ist. Hm. Und ich hatte das Gefühl, dass sie danach halt echt sehr, ja, nicht nachdenklich, ist ja immer so sind so diese Menschenworte, die, das ist schwierig, das jetzt auf den Hund anzuwenden, ne? Aber lass uns das einfach mal so nennen, also als hätte sie, ja, einen emotional eher einen Downer gehabt, ne? Runtergefahren und eher nachdenklich, augenscheinlich, ne? Wir können natürlich nicht in die Köpfe der Hunde reingucken und sagen, ach, die hat da gegrübelt, wo ist denn die Troja oder so, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber sie war nicht wie sonst. Und das ist das, was ich jetzt als Trauer interpretieren würde, weil sie natürlich die Hündin auch ganz, das war klar, dass sie die, also das war offensichtlich, dass sie die Troja gesucht hat, weil die ja immer am Anfang einmal balgen und Party machen zusammen und das ist halt weggefallen und das versteht sie nicht. Und das ist ja jetzt noch nicht mal eine Partnerhündin, mit der sie tagtäglich zusammen war, aber das ist für sie der Kontext. Wir fahren nach Heidelberg, wir gehen dahin, da treffe ich meine beste Freundin und das fiel weg und dann hat man auch gesehen, wie sie getrauert hat, ja.
Ich habe das immer dann gehabt, ich habe ja immer mehrere Hunde gehabt und immer dann, wenn einer gegangen ist, es war ganz furchtbar. Also ich weiß noch, ich habe ja, meine Hundehistorie liegt ja wirklich einige Jahre zurück und viele, viele, viele Jahre und die beiden ersten Hunde, die ich hatte, waren Neufundländer und und das war dann irgendwie, die gingen ja so kurz hintereinander und ich, manchmal habe ich den Eindruck gehabt und bis heute, dass das so ist wie alte Ehepaare, die so lange zusammen sind. Wenn einer geht, geht der nächste dann auch relativ zügig. Und das war genau so, weil die Hündin Betty ging zuerst und ist ganz friedlich auf dem Balkon eingeschlafen, so auf ihrem Lieblingsplatz. Und das war natürlich dann auch für Balu war das total irritierend schon, weil er das mitbekommen hat. Und natürlich dann auch, wir haben das schon auch so gemacht mit Verabschiedung und so. Also jetzt keine Riesenzeremonie, aber es war so, dass ich gedacht habe, es ist ganz gut, einfach auch für einen Hund irgendwie die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Und das war bis dahin gut, aber Balu wurde auch nie wieder so, wie er war. Also er ist dann ein halbes Jahr später dann gestorben. Mussten wir dann einschläfern. Und und das war nicht mehr, das war keine, nicht lange nicht mehr die beste Person, sondern selber. Also nicht, dass er war natürlich auch, wurde dann auch merklich älter und hatte aber auch die Freude verloren. Also es war halt einfach auch seine Schwester, ne, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und du konntest sehen, wie dieser Hund nicht mehr die Energie hatte, die er vorher hatte. Und das war unmittelbar verknüpft mit dem Tod seiner Schwester. Und das war jedes Mal so. Es war jedes Mal so, dass immer dann, wenn einer gehen musste aus dem Rudel, das auch nicht mehr so war wie vorher. Und also es gab natürlich dann auch Phasen, wo es dann viel länger dauerte, bis dann nie wieder jemand gehen musste. Aber trotzdem war die Dynamik anders und war auch die teilweise auch die Verhaltensweisen anders. Das war, glaube auch nicht, dass man sich oder dass ich mir das einbilde, sondern klar, bei einem Rudel ist es vielleicht auch nochmal anders, dass du dann einfach auch das gesamte Setting wird dann anders und manchmal ja auch dann die Reihenfolge im Rudel. Jetzt kann man sagen, ja, auch das ist ein Stück weit und auch normal, dass sich das dann neu sortiert, aber das ist ja trotzdem der Tatsache geschuldet, dass jemand eben nicht mehr da ist. Und ich fand das jedes Mal auch wahnsinnig, also nicht nur traurig, dass du so einen Hund verlierst, sondern auch zu sehen, was das mit dem anderen oder den anderen macht. Und eben nicht nur in Anführungsstrichen für eine kurze Zeit, sondern auch für eine längere Zeit. Ich habe es aber auch erlebt, dass das gefühlt gar nichts zu sehen war. Also nicht sicher, ob das wirklich dann auch so war, dass einfach nichts war, dass das dann einfach registriert wurde und ja, dann halt nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass gar keine Reaktion sichtbar zumindest kam. Und das hat mich dann auch wiederum ein Stück weit irritiert. Also wie es war, war es einfach auch nicht richtig cool. Aber ich glaube, es hat auch ein Stück weit mit uns Menschen zu tun, dass wir dann, wenn wir so ein bisschen sensibler sind, auf solche Sachen reagieren dann auch, dass wir uns das dann vielleicht auch genauer angucken. Und ich kann die Frage aber auch total verstehen, wie geht man damit um? Das ist wahnsinnig schwer. Also ich bin gespannt, was du sagst, aber ich finde, das ist auch so individuell für den Hund, der dann zurückbleibt, dass man das so pauschal ganz schwer beantworten kann.
Ich glaube auch, ob ein Hund trauert und wie sehr ein Hund darunter leidet, das hängt total natürlich einmal von dem Hund selbst, aber auch von dem Verhältnis, was die Hunde zueinander hatten und auch, ob es da Abhängigkeiten gab. Also ich habe das mal gehabt bei Shippy und Nano zum Beispiel. Ich hatte das aber auch oft bei Kundenhunden, dass wenn wir zwei Hunde hatten oder die hatten mehrere Hunde, aber meistens sind es ja zwei gewesen und der Hund, der ging, war der, der stabilisiert hat. Und der zurückblieb, war ein eher unsicherer Typ. Dann hatte ich das Gefühl, dass sie viel, viel schwieriger damit zurechtkamen. Mhm. Weil die sich viel an dem anderen Hund orientiert haben und jetzt fehlt dann etwas, was gestützt und unterstützt und Stärke gegeben hat. Das war zum Beispiel auch bei uns mit Shippy und Nano. Nano hat sich unfassbar viel an Shippy orientiert und ich hatte das Gefühl, dass er, als sie dann ging, echt total abgebaut hat einfach. Und das waren keine Hunde, die miteinander gespielt haben oder die gekuschelt haben oder die irgendwelche Pflege miteinander betrieben hätten. Die haben sich so, die liefen mehr oder weniger, man könnte sagen, so ein bisschen wie Boogie und Frieda, so parallel zueinander und ohne ein augenscheinlich ohne ein freundschaftliches oder sehr inniges Verhältnis zu haben, aber sie haben sich aneinander orientiert sehr stark. Und vor allem eben der Unsichere an dem sicheren, stabilen Hund. Jetzt war es bei Boogie und Frieda zum Beispiel so, dass Boogie eigentlich, das ist jetzt hart, was ich sage, aber die hat nur drauf gewartet, die Führung zu übernehmen. Als Frieda angefangen hat abzubauen, altersmäßig, hat Boogie wirklich stand direkt da und hat gesagt, alles klar, ich übernehme jetzt hier, ne? Ich bin jetzt hier, ich werde jetzt hier Leithündin, ich mach das. Mhm. Deswegen hat sie, also das, da kann ich das bestätigen, was du gesagt hast, da habe ich auch nicht viel gemerkt. Als Frieda gegangen ist, ja, Boogie war verunsichert einen kurzen Moment lang, die musste das auch alles klarkriegen, die hat das. Aber das ging wirklich schnell und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das sehr beeinträchtigt hat. Mhm. Ganz anders jetzt als bei Troja, zu der sie ja wirklich ein Verhältnis hatte, ein freundschaftliches. Frieda und Boogie, die hatten kein richtiges Ding. Und bei Nano und Shippy oder auch, wie gesagt, ich habe wirklich einige Kunden, also gerade bei Hunden aus dem Auslandstierschutz, wenn dann da so ein unsicherer Hund kommt, Und der orientiert sich jetzt an einem Althund oder an einem stabilen Althund, an einem, es muss auch nicht mal ein Althund sein, aber ein stabiler Partner halt. Mhm. Und der geht, dann, da habe ich das wirklich oft gehabt, dass wir nachher überlegen mussten, okay, wie können wir da jetzt unterstützen, weil die dann tatsächlich auch Futter verweigern. Die werden lethargisch, die liegen nur noch rum, die sind so lustlos, also man sieht wirklich, die sind traurig, die sind in Trauer. Und das sind ja hochsoziale Tiere, warum sollen die nicht auch extrem trauern? Ich glaube, man darf es nur nicht bewerten, wenn sie es nicht tun. Und das ist so, ne, das fällt einem natürlich schwer, weil man sich selber denkt, hä, wie kannst du das denn jetzt alles so einfach wegstecken? Eigentlich umso besser, eigentlich kann man sich ja für den Hund freuen, dass er da jetzt nicht durch ins Wanken gerät. Allerdings, wie gesagt, wenn es dann passiert, muss man halt gucken, kann man, muss man, sollte man unterstützen oder nicht. Und jetzt in dem Fall, der uns eben vorgelesen wurde, oder den ich vorgelesen habe, der, also klar, es braucht seine Zeit, es darf aber nicht zu lange dauern. Wenn man merkt, dass der Hund wirklich jetzt anfängt, das Futter zu verweigern und sich so ein bisschen gehen lässt, ein paar Tage trauern ist wahrscheinlich einfach gesund, das gehört ja auch dazu. Und dann muss man halt vielleicht versuchen, ihn da rauszuholen, indem man, und das fällt einem selber natürlich total schwer, weil man ist selber komplett in Trauer, wo du ja auch dann auch wiederum eine Art Stimmungsübertragung haben wirst. Aber vielleicht hilft das auch beiden dann, besondere Ausflüge zu machen, besondere Aufgaben, Herausforderungen sich zu stellen. Ich würde mit dem Hund halt echt witzige Sachen machen, Tricks üben, tolle Ausflüge machen, super Spaziergänge machen, große Erlebnisse, irgendwas, was ablenkt auch so ein bisschen. Jetzt wird wahrscheinlich jemand, der Trauerarbeit mit Menschen macht, sagen, um Gottes Willen, bloß nicht ablenken, muss die Trauer irgendwie verarbeiten oder sich damit auseinandersetzen. Ich kann ja jetzt mit dem Hund keine Gesprächstherapie machen. Das Einzige, was ich tun kann, ist mit ihm zusammen sein und für ihn da sein und gemeinsame Dinge machen. Und das ist dann das Therapeutische. Zusammen sein und zusammen schöne Dinge machen und sich gut fühlen gemeinsam. Gute Gefühle erzeugen. Und natürlich muss ich dann bei einem unsicheren Hund, der einen sicheren Partner verloren hat, muss ich besonders stabil sein als Partner. Und man kann das nicht ersetzen, kann es den Artgenossen nicht ersetzen, aber halt möglichst viel Stabilität geben, was natürlich, wenn man selber in Trauer ist, auch echt keine einfache Aufgabe ist. Ja. Aber das wären jetzt so die Dinge, die ich sofort mit an die Hand geben würde und die in aller Regel auch echt helfen, zumindest aus meiner Erfahrung bei den vielen trauernden Hunden, die ich jetzt im Kundenbereich hatte, aber auch jetzt damals bei Nano, viel mit dem Hund unternehmen. Viele schöne Dinge machen, an See gehen, schwimmen gehen, auswandern, Tricks machen, also schöne Sachen zusammen machen, die einfach einen wieder hochholen und den ein bisschen verwöhnen.
Jetzt ist es ja so, dass jeder irgendwo auch auf seine Art und Weise trauert. Ich weiß, dass ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe und mir auch die Frage gestellt habe, wie verhalte ich mich auf der einen Seite und wie kann ich den Hund unterstützen? Das ist ja die ursprüngliche Frage auch gewesen. Und da kommen einem natürlich dann auch irgendwie völlig irre Gedanken, finde ich immer wieder. Ne? Also so ist auch die Entscheidung so auf dem Grundstück, begrabe ich den Hund auf dem Grundstück? Nee, tue ich nicht, weil der Hund, der noch da ist, wird das auch immer wieder riechen und wird immer wieder vielleicht auch irritiert sein. Ist eine Urne okay? Spüren Hunde, dass das irgendwie trotzdem aber der ehemalige Kumpel war oder nicht? Also es sind ja auch wirre Gedanken, wo man dann sich denn, du hast es mit dem anderen Wesen zu tun, du weißt nicht genau, also wir wissen viel über Hunde, aber wir wissen nicht, wie weit geht das dann, die Wahrnehmung und was können sie alles erahnen und so weiter und so fort und ist das gut oder ist das nicht gut? Können sie selbst, also wirre Gedanken natürlich, ne? Ich teile sie jetzt einfach mal, können sie das dann auch irgendwie riechen, was da in dieser Urne ist noch und keine Ahnung, oder ist es am besten, und dafür habe ich mich eigentlich immer entschieden, den Hundekörper dann wirklich entsorgen zu lassen und damit auch abzuschließen. Dann ist das tatsächlich auch nicht mehr da. Es ist nicht mehr, auch die Hülle ist dann eben nicht mehr in der Nähe und man muss dann irgendwie klarkommen damit. Und das hat mir am meisten immer geholfen, dass etwas abgeschlossen ist. Und das heißt ja nicht, dass die Gedanken nicht mehr da sind oder die Erinnerungen oder die Fotos oder was auch immer, dass dieser Hund dann irgendwie vergessen ist, im Gegenteil. Aber es ist dann auch ein physischer Abschluss in irgendeiner Form. Ich habe das immer so gehandhabt, erstmal vom Grundsatz her, dass ich keine großen Zeremonien gemacht habe, dass ich keine Verabschiedungs-, natürlich habe ich mich verabschiedet, aber das jetzt aber auch nicht zelebriert oder wie auch immer und habe dann vielleicht einfach auch das, was du gerade eben angesprochen hast, mich noch intensiver um den Hund gekümmert, der dann der verblieben ist. Und das war, glaube ich zumindest, immer die richtige Maßnahme, weil ich schon auch den Eindruck habe, dass wenn ein Hund trauert, dass er dann eine besondere Form von Zuneigung braucht und dass er das auch spürt, dass einfach jemand da ist. Ich glaube, genau dieses Spüren, dass jemand da ist, das hilft uns ja immer. Also auch wenn wir einen Menschen verlieren, dann ist es ja so, dass es das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man Menschen um einen herum hat, die das mit einem teilen, die dann einfach da sind. Und wenn es einem schlecht geht oder nicht gut geht zumindest, dann auch in Alltagssituationen immer wieder auch einen auffangen und mit dir kommunizieren können. Und auch das ist ja möglich. Also man kann ja mit Hunden kommunizieren. Und man kann vielleicht einfach auch, wenn man eine Ebene findet miteinander oder sie hat, dann auch proaktiv solche Sachen ansprechen. Es hilft einem auch selber. Guck mal. Und das ist ja so ein Wechselspiel. Und das finde ich eigentlich am wichtigsten. Bin mir sehr sicher, dass nahezu alle, die uns zuhören, und das ist bei uns ja auch genauso, mit ihren Hunden sprechen und auch mal in einer ruhigen Minute vielleicht auch Gedanken teilen oder so. Oder in Kommunikation mit ihnen gehen, außer Sitzplatz, Fuß. Und es ist ein reinigender Prozess, auch diese Trauerarbeit für beide Seiten. Und ich finde, das ist eigentlich was ganz Schönes. Und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich auch immer mehrere Hunde hatte. Dass, wenn dann mal sowas passiert, dass es dann etwas in Anführungsstrichen leichter fällt, weil da ist noch jemand. Das ist eben nicht diese Leere, die du vielleicht auch kennst und ich auch kenne, wenn auch plötzlich gar kein Hund mehr da ist. Das ist ja furchtbar. Also wenn man sich so lange irgendwie dran gewöhnt hat, dass immer irgendwie eine Nase um einen rum ist und Hundehaare und eine Pfote und was auch immer. Und du hast dann an dem Tag nach dem Tod, wachst du auf und es ist irgendwie alles nicht mehr so, wie es vorher war. Es ist einfach nur Stille. Dann dann hilft es schon auch noch, wenn ein anderer Hund da ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das umgekehrt genauso ist.
Ich weiß nicht. Ich finde, Trauer ist etwas so Individuelles. Also gerade bei uns Menschen. Es gibt so viele Arten, wie sich Menschen von ihren Hunden verabschieden und wie sie das machen und was sie dafür brauchen. Und da ist, ich meine, das ist ja auch mit menschlichen Partnern schon so, dass wir auf unterschiedlichste Art trauern, aber auch um unsere Hunde. Natürlich ist das super hilfreich, wenn da noch ein Hund ist, weil du nicht aus deiner Routine fällst. Aber beispielsweise, ich habe die Hunde, ich habe keinen einzigen Hund gehen lassen können, also den Körper gehen lassen können. Also die wurden entweder beerdigt oder eingeäschert und behalten. Also Frieda steht nach wie vor neben meinem Bett. Die ist jetzt fast 6 Jahre nicht mehr bei mir. Und ich kann noch immer nicht ich habe noch immer das Gefühl, dass egal welcher Ort es nicht der richtige ist. Mhm. Als wenn ich ihr einen besonderen Ort schuldig wäre. Mhm. Also ich kann es dir nicht sagen. Also das ist ja diese Komplexität an der Trauer. Das muss jeder irgendwie für sich klarkriegen. Und jetzt Troja hat einen wunderschönen Platz bei sich im Garten. Die wurde eingeäschert und die wurde zu Teilen dann da im eigenen Garten an einem bestimmten Ort, man könnte sagen, beigesetzt, ne, oder verstreut. Da ist so ein Stein, da ist eine Stelle, die ist auch wichtig, gerade für das Kind, ein Ort, an den sie gehen kann, da ist die Troja. Und jedes Mal, wenn man dorthin guckt, hat man das gute Gefühl, dass sie irgendwie noch da ist. Andere Teile werden an anderen Orten, in denen sie gerne gewesen ist, dann verstreut. Ne? Also so, das finde ich zum Beispiel für mich, also das ist ja auch Trauerarbeit, das ist für den Hund, der gegangen ist, seien wir jetzt mal ehrlich, nicht relevant. es geht ja um dich in dem Moment, wenn du das tust. Du, das ist dein Weg, dich von dem Tier irgendwie zu verabschieden. Es gibt Menschen, die brauchen das, also das Physische, in dem Fall jetzt der Körper. Andere sagen, du, das ist eine Frage der Seele. Ich orientiere mich an der Seele. Der Körper, der kann gehen. Das ist nur noch eine Hülle. Für mich ist es das zum Beispiel nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich totale Schwierigkeiten habe, überhaupt, ich bin nicht gut im Trauern. Mhm. Also ich bin nicht gut im mich verabschieden. Ich trauere Ewigkeiten und ich kann noch immer keine Fotos oder Videos von der gucken. Also Videos habe ich seit sechs Jahren nicht geguckt von Frieda. Wenn ich ein Video sehe, breche ich zusammen. Habe ich eine Depression 3 Wochen. Also das zeigt, wie unterschiedlich das ist. Und auch von meinen alten Hunden. Das fällt mir sehr schwer, Fotos zu sehen oder so, als wäre es noch immer nicht verarbeitet. Und ich glaube, dass das auch in Ordnung ist. Solange einen das nicht wirklich stresst oder beeinflusst und das einfach nur so eine Art Klotz ist, den man mit sich schleppt und wo man einfach sagt, du, die Sache ist noch immer nicht erledigt, ne, es schwebt immer noch. Ich weiß auch nicht, wie man es anders machen soll. So findet jeder so seine Art, irgendwie damit umzugehen. Und es gibt Menschen, die können das besser, die haben da eine positivere Einstellung, andere lassen sich da eher reinfallen. Und ich glaube, das muss man alles so zulassen. Wichtig wäre, glaube ich, nur, wenn man jetzt noch einen Hund hat, der dann auch noch trauert und Probleme hat, dass man ihm zuliebe, sage ich mal, versucht, sich aufzuraffen, um gemeinsam irgendwie nochmal, also vor allem dem Hund zu helfen, klarzukommen, dem anderen Hund. Mhm. Na, jetzt, wenn wir wieder auf den Fall zurückkommen, den ich eben vorgelesen habe, da wäre mir das sehr wichtig, dass der Hund irgendwie möglichst schnell wieder auf die Beine kommt, weil wenn er unsicher ist, dann sollte man das jetzt nicht versäumen, ihn schnell wieder aufzubauen. Nicht, dass sich da irgendwie langfristig was einschleicht. Und wir Menschen sind ja kopfgesteuert. Das heißt, wir können unsere Trauer ja auch ganz gut verbergen oder auf Seite legen oder für später uns aufheben. Wie gesagt, ich trauere jetzt 6 Jahre um Frieda und noch länger um andere Hunde. Das kann auch ein Prozess sein, der für ewig dauert.
Ja.
Warum definitiv nicht? Na, und wenn wir beide über Bilbo sprechen beispielsweise, ist das für dich jedes Mal auch ein harter Flashback. Ne? Also diese Trauer, die endet, glaube ich, nicht. Dante, Entschuldigung. Ach, habe ich Bilbo gesagt. Ja, gut. Man verzeiht es mir, sie sind ja ein ähnliches Kaliber.
Das stimmt.
Ich meine Dante, ja. Wenn du über Dante redest, ne, dann spürt man auch, dass das Thema auch noch lange nicht abgehakt ist. Und ja, vielleicht ist das auch okay. Und vielleicht hat das nicht so viel mit dem Körper zu tun oder ob das jetzt eine Urne oder eine Einäscherung oder eine Beisetzung oder einfach das Tier, also der Körper, weggegeben worden ist, wie auch immer. Das ist eigentlich nicht relevant. Ich glaube, da geht's echt, jeder macht's, wie er will und wie er kann. Und natürlich, wenn du einen zweiten Hund hast, dann hast du natürlich, ich sag mal, einen Vorteil, weil der holt dich ein Stück weit natürlich wieder ins Leben, in den Alltag, und du kannst es dir wegen dem alleine schon gar nicht erlauben, so richtig dich fallen zu lassen oder dich gehen zu lassen. Plus, du verlierst nicht die Routine. Und das ist das, was ich jetzt auch bei der Familie meiner Schwester beobachte, wo kein Zweithund da ist, sondern eben nur der eine Hund da war und der jetzt weg ist. Und du merkst richtig, wie da einfach ein Riesenloch ist in dieser Familie. Da ist aber ein Loch. Da fehlt die Routine, da fehlen die Näpfe, da fehlen die Hundehaare, da fehlt alles das, was dazugehört. Da fehlt sogar die Pflicht, am Tag die Spaziergänge zu machen. Also das sind viele Punkte, warum man wahrscheinlich, und das habe ich früher tatsächlich, ich habe früher noch gedacht, ach, auch wenn es keine Boogie gäbe, ich hätte nachdem Frieda gegangen ist, hätte ich mich nicht öffnen können. Ich hätte keinen neuen Hund. Aber ich glaube, ich sehe es inzwischen anders. Ich glaube, wäre Boogie nicht da gewesen, hätte ich mir nicht 3 Jahre Zeit gelassen. Weil, um wieder einen Hund dazuzunehmen, ne? Weil ich glaube, da ist eine ganz andere Notwendigkeit. Und vielleicht man sollte es nicht übereilen, weil man darf, glaube ich, nicht in Trauer sein, wenn man den nächsten, also oder in einer akuten Trauer, in einem akuten emotionalen Leiden sein, wenn man einen neuen Hund in sein Leben holt, weil das wäre dem Hund gegenüber unfair. Der soll ja möglichst auch einen offenen, fröhlichen, stabilen Menschen an der Seite haben, um einen Neustart bei dir zu machen, egal woher er kommt. Das heißt, da muss natürlich schon die Trauerarbeit, das Große der Trauerarbeit muss schon mehr oder weniger bewältigt sein, so dass man wieder aufrecht steht. Und dann kann man sich, ist es vielleicht auch eine gute Sache, relativ zeitnah einen neuen Partner sich zu holen, adoptieren, kaufen, wie auch immer.
Also ich hab unter anderem auch für mich immer wieder festgestellt, in solchen Situationen, dass es gut getan hat, auch auf den Hund ein Stück weit einzugehen im Sinne von, du hast es vorhin auch angesprochen, wir machen was besonders Schönes oder es gibt vielleicht auch das Lieblingsessen oder also so dieses Kümmern und vielleicht auch das, weiß ich nicht, verwöhnen wäre jetzt zu viel gesagt, aber dem Hund zugestehen, dass also gibt ja Hunde, die fressen zum Beispiel, habe ich auch erlebt, eine ganze Zeit lang irgendwie nicht richtig gut. So, ne? Und dann einfach auch darauf auch Acht zu geben und auch achtsam zu sein und darauf einzugehen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man eventuell mitgeben kann, sich den Hund genau anzugucken und darauf einzugehen. Also, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber irgendwie, ich glaube, Mitleid unter Hunden gibt es nicht so richtig. Also es ist was zutiefst Menschliches. Aber ich glaube, Hunde senden Signale. Und wir sind ja immer wieder hier an dem Punkt, dass wir versuchen, im Podcast genau das zu übersetzen oder auch immer wieder da so ein bisschen zu zeigen oder zu sagen, guckt euch eure Hunde an und sie senden Signale und guckt genau hin und manchmal sind es kleine Signale und geht in irgendeiner Form damit um, aber geht nicht einfach so dran vorbei oder wischt es so weg. Und das ist manchmal schwierig, weil jeder von uns einen Alltag hat und ich weiß auch gerade, wenn man mehrere Hunde hat, den allen gerecht zu werden, ist das gar nicht so einfach. Aber ich habe irgendwo jetzt auch für die letzten Tage, habe ich auch gerade wieder gelesen, dass wenn dann ein Hund geht, dass man auch kein schlechtes Gewissen haben soll. Zum Beispiel, dass man zu wenig Zeit hatte oder dass man sich nicht genug gekümmert hat oder was auch immer. Gerade so Tiere aus dem Tierschutz hast du dann einfach ein tolles, gutes Leben gegeben. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass Hunde, selbst in Situationen, wo man nicht andauernd aufmerksam ist und nicht andauernd in der Lage ist, vielleicht auch energetisch auf ihre Bedürfnisse einzugehen, dass es gar nicht so schlimm ist, aber dass es auch wichtig ist, dass es Zeiten gibt, wie zum Beispiel, wenn ein Hund trauert, dass man da achtsam ist. Und ich kenne das ganz oft manchmal, wenn ich morgens aufstehe und die Hunde liegen irgendwie so im Schlafzimmer, im Flur. Und ich ertappe mich dabei, dass ich so an ihnen vorbeigehe und ins Bad gehe. Und manchmal gehe ich zurück, weil ich mich wieder daran erinnere, warte mal, du kannst jetzt nicht einfach so ins Bad gehen. Und dann sage ich auch wirklich jedem guten Morgen. So, ne? Du merkst auch, wie die das genießen. Und das ist für sie saudoof, gefühlt zumindest, wenn das nicht passiert. Und genau diese Kleinigkeiten meine ich eigentlich auch in so einem Fall, wenn ein Hund zurückbleibt und ein Hund trauert. Dass man eben auch dann, wenn der nicht unbedingt jetzt die Megasignale sendet, dass man trotzdem einfach nochmal, ja, vielleicht eine doppelte Hand hat, die streichelt oder nochmal eine extra Zuwendung oder wie auch immer. Auch wenn es nicht so sichtbar ist. Wir reden so ein bisschen darüber, dass Hunde auch ganz intensiv zeigen, dass sie trauern. Aber manchmal tun sie es eben einfach auch nicht. Also sie zeigen es zumindest nicht. Und dann glaube ich, ist es trotzdem wichtig, dass man sich kümmert irgendwie, weil wahrscheinlich, auch wenn sie es nicht proaktiv zeigen oder sie zeigen es und wir sehen es vielleicht nicht richtig, weil wir diese ganzen Zeichen gar nicht sehen können, dass man trotzdem proaktiv wird.
Ja, ich glaube auch, dass Trauer super viele Gesichter hat, ne? Also das kann auch bestimmt sehr unauffällig sein. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man das übersieht. Ich meine, es ist ja auch so, wir selber trauern ja in jedem Fall. Und jeder Kontakt zu unserem Zweithund, der jetzt noch da ist, wird uns ja gut tun. Von daher ist das sowieso eine gute Idee, sich viel mit dem zu beschäftigen. Also für uns selber ja auch schon. Ja. Und gegebenenfalls dann eben auch für den Hund selbst. Und ich finde, es spricht auch gar nichts dagegen, den anderen Hund dann einfach zu verwöhnen ein bisschen. Man soll ihn ja nicht deswegen irgendwie, dir auf der Nase rumtanzen lassen. Darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, ihm was Gutes zu tun. Und das kann ein toller Spaziergang sein. Das kann eine super Beschäftigung sein. Das kann aber auch das Lieblingsessen sein, also Lieblingsfutter sein. Ich glaube, wovon die Hunde am meisten haben, ist von gemeinsamer Zeit. Also wenn Zeit ist, ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern und Tieren machen können. Mhm. Uns die Zeit für sie zu nehmen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen, das Smartphone auf Seite legen, die Arbeit sein lassen und uns einfach nur mal ein bisschen miteinander beschäftigen. Das kommt extrem zu kurz inzwischen alles. Und ich glaube, wenn wir dem trauernden Hund einen großen Gefallen tun wollen, dann machen wir das einfach. Wir geben dem einfach unsere Zeit. Und was in dieser Zeit gemacht wird, hängt ja total von dem Hund ab. Was tut ihm da gut? Ne? Ob das jetzt eine große Wanderung ist oder eine Beschäftigung, das ist individuell. Aber ich kann nur empfehlen, beschäftigt euch halt einfach viel mit den Hunden. Und dann wird denen das auch gut tun. Das wird sie auch wieder hochholen und das wird euch selber definitiv auch gut tun.
Guck mal. Dann ist doch quasi alles gesagt jetzt in einem Satz. Fast nahezu.
Das wär's ja, würde ja bedeuten, die letzten 46 Minuten waren für umsonst.
Nein,
für
das,
umsonst.
Für umsonst.
Für umsonst.
Für umsonst.
Ja.
Einmal.
Schwieriges Thema.
Ja, weil es so facettenreich ist noch nicht, weil ich glaube, das ist auch nur die, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, nicht die pauschale Antwort gibt, sondern wir können ja irgendwie auch nur die verschiedenen Aspekte aufmachen und auch unsere Erfahrungen teilen. Am Ende kommt es ja immer wieder drauf an, eigentlich landen wir da ja fast bei jedem Podcast, sich den Hund genau anzugucken und einfach auch damit umzugehen, also individuell auf den Hund nicht nur einzugehen, sondern auch proaktiv zu werden. Und das ist ja gerade eben in deinem Abschlusssatz, auch in deinem Plädoyer quasi gesagt, sich die Zeit zu nehmen, ist erstmal sowieso das per se immer eine gute Idee. Aber einfach auch zu gucken, was kann ich tun? Was tut dem Hund, was tut meinem Hund da gut? Und vielleicht aber auch mir. Also wir vergessen immer uns auch so ein Stück weit dabei. Ich glaube auch, dass es schon auch nochmal ganz wichtig ist, da haben wir aber schon drüber gesprochen, dass wir auch so ein bisschen auf uns aufpassen in so einer Situation. Weil auch wir haben jemanden da gerade verloren.
Weißt du, was mir immer total gut getan hat und noch immer, also an Friedas Tag mit Boogie oder jetzt inzwischen ja sind es ja einige mehr, aber mit den Hunden halt beliebte alte Strecken zu laufen, also Friedas Runden zu laufen, sich hinzusetzen, einfach nur ein bisschen über sie nachdenken, einfach sie noch mal einen Platz haben lassen in meinem Kopf. Ja, einfach Spaziergänge zu widmen. Das hat mir immer sehr gut getan und tut's auch immer noch. Ich glaube, Erinnerungen sind schmerzhaft. Also das kann ich nur zu gut von mir selber sagen. Wenn ich mich erinnere, dann tut's immer sehr weh. Aber irgendwie sind's auch gute Gefühle, weil man dann gefühlt einen Moment lang nah bei demjenigen war. Und ich glaube, wenn man das sehr bewusst macht und sagt, ich kombiniere das jetzt noch mit einem Ausflug mit meinem geliebten, zurückgebliebenen Hund, dann ist das eine gute Trauerarbeit.
Punkt.
Okay.
Punkt. Sarah, vielen Dank für eine traurige Folge, aber auch für einen spaßigen Anfang. Und das in der Kombination ist auch eigentlich ein ganz guter Start in den Tag.
Genau, in deinen stressigen Tag.
Ja, genau. Heute ja nicht mehr, sondern das ist ja jetzt der Anfang von wieder mehr Ruhe und ich kann wieder mich mehr um die Hunde kümmern und lange Spaziergänge machen und mal drüber nachdenken, was wir in der nächsten Folge miteinander besprechen. Bis dahin. Ja,
dann bin ich aber gespannt, was du dir überlegst.
Ja.
Dann bis nächste Woche,
bis
Mike.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.